Morgen. Okay, also lebendiges Wasser. In einer ganzen Reihe von Kulturen ist das eigentlich damit einfach nur fließendes Wasser gemeint. Also die sagen, lebendiges Wasser ist ein Fluss oder der Ozean. Und wir haben das auch mal erlebt in Madagaskar, da gab es eine große Diskussion darüber, was jetzt lebendiges Wasser ist. Und die sagten dann, eigentlich ist es einfach nur ein Fluss. So. Und die sagten dann auch, man darf nur in lebendigem Wasser taufen, deswegen darf man nur im Fluss taufen. War auch interessant. Interessante Diskussion. Und ich habe da mal nachgelesen, wie das im Judentum ist, denn da gibt es ja diese Tauchbäder, diese Mikwen. Und ich dachte, also das ist ja nun wirklich kein fließendes Wasser. Und doch gibt es da genaue, ich bekomme gerade ein Zeichen, ich soll mal bitte langsamer sprechen. Gut. Also in diesen, ich habe nachgelesen, in diesen Mikwen, diesen Tauchbädern im Judentum, da muss auch immer mindestens auch ein bisschen Fluss- oder Quellwasser rein. Sonst gilt das nicht, sagen die. Also interessant, war mal jetzt neu. Also, ein Gutes hat diese Predigt schon mal, das habe ich gelernt. Jetzt also zwei Fragen möchte ich klären. Was ist lebendiges Wasser bzw. Wasser des Lebens laut Bibel? Und zweitens, wen interessiert das? Kommen wir mal zu Frage 1. Was ist lebendiges Wasser? Ich habe da eine Auswahl an Stellen gefunden, gesucht, mal durchgeguckt, nachgemacht, nachgeguckt, nachgeschlagen. Und in einigen geht es da drin um klares, lebenswichtiges Wasser. Und in anderen geht es um irgendetwas sehr Symbolträchtiges. Gucken wir mal nach. Und angefangen können wir gleich im ersten Buch der Bibel, im ersten Buch Mose, im zweiten Kapitel. Sozusagen um Paradieswasser geht es da. Ich lese mal 1. Buch Mose, 2. Kapitel 10 bis 15. Dort steht, ein Strom geht von Eden aus, den Garten zu bewässern. Und von dort aus teilt er sich und wird zu vier Armen. Der Name des ersten ist Pishon. Der fließt um das Land Havila, wo das Gold ist. Und das Gold dieses Landes ist gut. Dort gibt es Bedolach-Harz und den Schohamstein. Und der Name des zweiten Flusses ist Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch. Und der Name des dritten Flusses ist Hedekel. Er fließt gegenüber von Assur. Und der vierte Fluss, das ist der Euphrat. Und jetzt Vers 15. Und der Herr Gott nahm den Menschen, Adam, und setzte ihn in den Garten, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Also es geht hier scheinbar um ganz normales Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. So. Eine sehr, sehr, sehr wasserreiche Quelle. Und die entspringt genau dort in diesem Garten. Und das muss gigantisch viel Wasser sein, teilt sich in diese Flüsse. Und das ist viel mehr Wasser, als eigentlich nur für den Garten nötig wäre. Also Gott lässt es sich dann gefallen, Adam die Aufgabe zu geben und das Ganze zu verwalten, das Ganze zu leiten. Es ist Adams Aufgabe, den Garten zu bebauen und zu bewahren mit diesem Wasser. Wir können uns jetzt vielleicht überlegen, ob er das immer mit den baren Händen machen darf oder ob man das auch landwirtschaftlich irgendwie weiter fortfahren darf, ob man diese Aufgabe auch Maschinen überlassen darf. Der denkende Mensch darf wahrscheinlich das, was er hat, nämlich seine Intelligenz nutzen, um seinen Auftrag zu erfüllen. Heutzutage gibt es eine Arbeitsteilung. Es gibt Leute, die sich in der Landwirtschaft betätigen und viele andere, die das nicht tun. Aber ich denke, es bleibt die gemeinsame Verantwortung der Menschheit, bebaut das Land und behüte die Schöpfung. Was wir aber nicht machen können, nur so als kleiner Gedanke, ist, uns wieder an Gott zu wenden und sagen, wir wollen nicht. Allmächtiger Gott macht Pflanzen und Tiere, die nicht trinken müssen. Das geht zu weit. Gott wollte, dass Adam sich darum kümmert und das müssen wir auch tun. Kümmere dich um den Garten. Denn diese Schöpfung ist ja sehr gut, wie Gott sagt. Gott gibt das Land, Gott gibt das Leben und wir bebauen und bewahren es. Soweit meine Gedanken zu dieser Stelle. Na gut, es ging um ganz normales Wasser. Vielleicht. Wir werden sehen. Die nächste Stelle, die ich mit euch ansehen möchte, ist im Hesekiel. Das ist im 47. Kapitel. Das ist jetzt die längste Stelle. Nein, ihr müsst das nicht alles auswendig lernen. In Hesekiel hat der Autor, ein Priester, eine Vision. Und zwar, wie Wasser aus dem Haus Gottes hervorfließt. Ich lese mal ab Vers 1. Und er führte mich zurück zum Eingang des Hauses, also das ist der Tempel in Jerusalem. Und siehe, Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor nach Osten. Denn die Vorderseite des Hauses war nach Osten gerichtet. Und das Wasser floss unten herab an der rechten Seite des Hauses südlich vom Altar. Und er führte mich hinaus durch das Nordtor und ließ mich den Weg außen herum zum äußeren Tor auf dem Weg, der nach Osten wendet. Und siehe, Wasser rieselte auf der rechten Seite hervor. Jetzt Vers 3. Und als der Mann gegen Osten hinausging, die Messschnur in seine Hand, da maß er 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, Wasser bis an die Knöchel. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, Wasser bis an die Knie. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich hindurchgehen, Wasser bis an die Hüften. Und er maß 1000 Ellen, ein Fluss, den ich nicht durchschreiten konnte, denn das Wasser war tief, Wasser zum Schwimmen, ein Fluss, der nicht mehr durchschritten werden kann. Und er sprach zu mir, hast du gesehen, Menschensohn? Und er führte mich zurück am Ufer des Flusses entlang. Also zuerst ein Rinnsal, ein paar Tropfen. Und das Ganze wird mehr und mehr und mehr und mehr. Und dann ist es ein großer Strom, durch den man gar nicht mehr durchkommt. Okay. Dann Vers 7. Als ich zurückkehrte, siehe, da standen am Ufer des Flusses sehr viele Bäume. Und auf dieser und auf jener Seite. Und er sprach zu mir, dieses Wasser fließt hinaus in den östlichen Bezirk und fließt in die Ebene hinab und gelangt ins Meer, in das salzige Wasser. Und das Wasser wird gesund werden. Und es wird geschehen, jedes Lebewesen, das da wimmelt, überall, wohin der Fluss kommt, wird leben. Und es wird sehr viele Fische geben. Wenn dieses Wasser dorthin kommt, dann wird das Salzwasser gesund werden und alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Und es wird geschehen, dass Fischer an ihm stehen werden. Von En-Gedi bis En-Eglajim werden Trockenplätze für Netze sein. Fische von jeder Art werden in ihm sein, sehr zahlreich, wie die Fische des großen Meeres. Seine Sümpfe und seine Lachen aber werden nicht gesund werden. Zu Salzgewinnung sind sie bestimmt. An dem Fluss aber, an seinem Ufer, werden auf dieser und jener Seite allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht weg und deren Früchte nicht ausgehen werden. Monat für Monat werden sie Früchte tragen. Und sein Wasser fließt, denn sein Wasser fließt aus dem Heiligtum hervor und ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Okay, das war jetzt viel vorgelesen. Klingt erstmal wie ganz normales Wasser, oder? Dringend benötigtes Wasser irgendwie. Lange vermisstes Wasser. In einem unwirklichen, tödlichen Umfeld. Denn es ist da total heiß und irrwitzig salzig. Dorthin sprudelt nun dieses lebensspendende Wasser für Tier, Pflanze und Mensch. Und es kommt aus dem Tempel. Und um das kurz zu erklären, zeige ich euch meine Karte. So sieht das da nämlich aus. Das da ist Jerusalem. Sieht man das? Ja, Jerusalem. Und nach Osten geht es steil abwärts dahin, zum Toten Meer. Ja? So. Und Engedi zum Beispiel, um nochmal zu betonen, der wusste, was er schrieb. Also Engedi ist da. Das ist das Tote Meer, das geht hier unten noch so ein bisschen weiter. Also er hat nicht irgendwie Quatsch erzählt. Also östlich von Jerusalem ist das Tote Meer und da ist ganz viel Salz. Ja. Und da lebt überhaupt, also fast nichts. Das werde ich euch gleich zeigen. Ja. Das große Meer, das er erwähnt, das ist das Mittelmeer. Da links, da sind Fische und so, toll. Aber rechts im Toten Meer ist quasi gar nichts. So. Jerusalem liegt etwa auf 800 Meter Höhe über dem normalen Null und das Tote Meer 430 Meter darunter. Also diese kurze Strecke von 40 Kilometern, das sind 1,2 Kilometer runter. Da kann man wahrscheinlich sehr schön Motorrad fahren oder so. Aber wir sind nur mit dem Auto gefahren. 40 Kilometer Luftlinie, über 1 Kilometer runter. Und da fließt dieses Wasser runter in diesen See. Und der ist total tot. Ja. Jo. So sieht das da aus. Man hat dann diesen riesigen See, aber da ist nichts dran. Also ich bin ja vorhin hier an der Weser lang geradelt, ne? Und da sind Bäume direkt an der Weser. Warum auch nicht? Dazu ist doch das Wasser da. Also na klar. Aber da hat man Wasser und da ist überhaupt nichts. Alles tot. Ja. Das ist extrem lebensfeindlich dort. Das Wasser dort, also in diesem See, ist ein Drittel ist Salz und zwei Drittel ist Wasser. Ein Drittel ist Salz. Ja, 10-mal mehr als im Meer. Gut. Wow. Das ist eine Vision von Hesekiel. Dieses extrem lebensfeindliche Gebiet dort östlich von Jerusalem wird einmal fruchtbar und ertragreich. Durch Wasser aus dem Tempel. Ertragreich. Nicht alles Salz wird weg sein, man kann auch weiterhin Salz gewinnen, schreibt er. Irgendwie ulkig, oder? Naja, was soll's. Aber abgesehen davon hat man jede Menge Fische und kann da auch aus diesen kleinen Ortschaften da, das werden alles Fischerdörfer, schreibt er. Ja? Da werden überall Fischernetze sein. Na gut. Darf man das weiter auslegen? Wir können ja einfach auf die Erfüllung dieser Vision warten. Wir können ja sagen, okay, Hesekiel, ja, hat einmal geschrieben, irgendwann kommt Wasser aus dem Tempel, wollen wir doch mal sehen. Vielleicht können wir die Zeit bis dahin überbrücken und irgendwie das Ganze mal nutzen. Vielleicht kann man das schon mal auslegen. Der Strom kommt ja nicht von irgendwoher, sondern von Gott. Aus dem Tempel. Ja. Und es ist nur ganz bisschen am Anfang. Es wird mehr und mehr und mehr und mehr. Man kann gar nicht mehr durchgehen. Und es macht das, was tot war, wird dadurch lebendig. Also Gott möchte uns damit versorgen. Von Gott kommt das Leben. Und er möchte den Durst stillen und er möchte lebendig machen. Da, wo bisher der Tod geherrscht hat. Ich denke, wir dürfen das auf die Gemeinde übertragen. Ich denke, hier sollte das wahre Leben herrschen. Und es sollte nicht nur hier drin sein. Also wir bauen immer höhere Mauern, damit das Wasser immer schön. Nein, es soll hervorsprudeln, nach außen sprudeln. Seine Gemeinde sollte überfließen von Leben und von Hoffnung und von Liebe in Gott. Die Gemeinde sollte Ursprung für das wahre Leben sein. Ich denke, das ist erlaubt, das so auszulegen, oder? Aber täuschen wir uns nicht. Also man kann jetzt denken, Gott macht das dann. Ja? Gott macht das und dann ist irgendwie überall Liebe und alle leben und toll. Ich vermute, man muss das schon runterbrechen auf den Einzelnen. Denn wir sind ja eine Gemeinschaft von Individualisten, die Gott gerettet hat. Wir haben ja, Gott hat keine Enkelkinder, sagen wir ja häufig, ne? man ist hier ja auch nicht, weil man irgendwie nicht befreundet ist mit irgendjemandem, sondern jeder von uns ist Gottes Kind oder ist es nicht. Ja. Also es ist persönlich. Jeder Einzelne ist entweder Wasserhahn für Gott oder nicht. Ja. Wir sind die Verteiler. Und ich denke, dafür gibt es einen schönen Textbeleg und da wollte ich drauf hinaus. Next. Es gibt nämlich in Sprüche 4 schöne Verse zu dem Thema. Sprüche. Sprüche 4, Verse 20 bis 27. Dort steht, mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu, lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Mehr als alles, was sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Lass weichen von dir die Falschheit des Mundes und die Verdrehtheit der Lippen entferne von dir. Lass deine Augen gerade ausblicken und deine Blicke gerade vor dich gehen. Gib Acht auf die Bahn deines Fußes und alle deine Wege seien geordnet. Bieg nicht ab zur Rechten noch zur Linken, lass weichen deinen Fuß vom Bösen. Also, in deinem Herz entspringt die Quelle des Lebens, steht da. Weiterer Effekt dieser Predigtvorbereitung hatte ich überhaupt nicht im Kopf. Also, dass das in Sprüche steht, boah, gut. Tu das Richtige und lass das Falsche. Beschwere nicht dein Herz mit Sünde. Entferne dich nicht von Gott. Sei ehrlich. Sprich die Wahrheit. Sei nicht neidisch. Sei zuverlässig und treu. Sei nicht geldgierig oder gar kriminell. Denn sonst verstopfst du und kein Leben kommt mehr aus dir raus. Die Ein- und Ausgänge des Lebens könnten verstopfen. Wir brauchen ein gereinigtes Herz. Behüte dein Herz, wie das steht. Sonst wirst du deinem Auftrag nicht gerecht. Du schadest dir, aber du schadest auch anderen. Du bist dann keine Quelle des Lebens mehr. Na gut, das war jetzt viel Altes Testament, ne? Ja. Mit diesen Stellen im Hinterkopf schauen wir mal ins Neue Testament. Gucken wir mal zuerst Richtung Johannesevangelium. Das Johannesevangelium ist ein bisschen anders organisiert als die drei anderen, die Synoptiker. Ne? Da ist ja die Sache ziemlich klar. Also Jesus ist in Galiläa, lehrt und dann geht er nach Jerusalem und wird gekreuzigt. Bei Johannes geht das etwas hin und her, ist sozusagen genauer. Johannes beschreibt, wie Jesus zu den großen Festtagen nach Jerusalem geht. Und dann ist das so organisiert nach den Festtagen. Also wir haben da mehrere Besuche von Jesus in Jerusalem und diesmal ist er zum Laubhüttenfest in Jerusalem. Johannes 7. Ich lese mal 37 bis 39. An dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist. Nochmal 39. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Das ist so besonders an Johannes, dass der das dann häufig auch so gleich auslegt. so eine entscheidende Info von Johannes, die er mal so eben darunter noch gibt. Ja. Er erklärt das alte Bild vom Strom des lebendigen Wassers. Das ist der Geist. Der Geist, den die Gläubigen, die Christen bekommen, nach seiner Verherrlichung, also nach seiner Wiederauferstehung. Also, die Situation ist Laubhüttenfest, letzter Tag. Während des Laubhüttenfestes gehen die gläubigen Juden damals, ne, in einer Prozession um den Altar drumherum. Das ist der Teil des Tempels, wo sie überhaupt nicht rein durften an sich, aber gehen da um den. So. Und am letzten großen Tag, da machen sie das 7-mal. So eine große Prozession. So. Und dann so Wasser wird von Siloa, also unten in der Stadt, wird nach oben getragen, in den Tempel wird ausgegossen. So. Da passiert viel mit Wasser. Und an diesem Tag, wo viel mit Wasser passiert und die ganze Stadt voll ist mit Gläubigen, da wo also die Priester rituell Wasser vergießen, da sagt Jesus, steht auf, ruft in die Menge, ja, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Also wer gerettet werden will, wer Durst hat nach dem wahren Leben, den lädt Jesus zu sich ein. Noch einen anderen Vers aus einer ganz anderen Ecke von Paulus, Römer 5,5. Dort steht, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Also das ist nicht nur Johannes, der so schreibt. Ja? Der Vergleich von Heiliger Geist wie Wasser und Liebe Gottes wie Wasser in uns hineingegossen, das macht auch Paulus genauso. Er schreibt noch so einen Vergleich, Epheser 1, Vers 13. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums, eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also wir als Christen haben den Heiligen Geist sozusagen in uns hineingekippt bekommen. Aber nicht, damit er da bleibt und verfault, sondern der will raus. Die Geretteten haben dieses Lebenswasser in sich, aber es möchte weiterfließen. Wir sollen und wollen diese Liebe Gottes weitergeben. Und dann passiert das, was Jesus hier sagt. Dann wird aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Soweit passt das doch alles schön zusammen, finde ich. Aber worüber schreibt er Sprüche 4? Dort ging es ja um Probleme, die man bitte vermeiden soll. Fließt da vielleicht mal was nicht so richtig? Und woran liegt das? Sünde macht die Herzen unrein und der Strom versiegt. Also was tun? Sich mehr anstrengen, mehr Selbstkritik, mehr Aktionismus. Ich mache mein Leben besser und dann geht's wieder. Nein, natürlich nicht. Im Neuen Testament lernen wir ja, dass das keinen Zweck hat, nicht? Es kommt nicht durch eigenes Bemühen. Mit jedem Erfolg der Selbstoptimierung würden wir auch umso stolzer auf uns werden. Selbstreinigung macht uns ja nur aufgeblasener. Das ist es nicht. Es ist schon der Herr. Das ganze Neue Testament spricht davon. Was der Herr alles getan hat, um uns zu retten, und zu reinigen und zu heiligen. Wir haben das Blut des Herrn dafür. Das Kreuz, um uns zu befreien. Die Auferstehung des Herrn, um uns vom Tod zu retten. Jesus hat das gemacht. Also seien wir einfach dankbare Kinder Gottes. Wir haben das heute sogar gesungen. Ich habe es aufgeschlagen, aber es ist nicht so wichtig. Dankbare Kinder Gottes, dankbare Jünger. Dann macht Gottes Geist sich in uns breit und wir geben das auch weiter, wie ein Strom lebendigen Wassers. Das Leben des Herrn oder im Herrn, das kann dann aus uns herausfließen und auch andere erreichen. Aber ohne Jesus geht das alles nicht. Und jetzt habe ich noch eine Stelle. Und das ist wahrscheinlich den Kennern unter euch schon klar, was jetzt kommt. Wir kommen noch zur Offenbarung. Wir haben mit dem ersten Buch der Bibel angefangen. Wir gehen noch zum letzten. Der Wasserkreis schließt sich sozusagen. Am Ende der Bibel wird das alte Bild wieder aufgegriffen. Auch wieder Johannes schreibt dort Offenbarung 22, Verse 1 und 2. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes, in der Mitte ihrer Straße und des Stromes diesseits und jenseits war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Also er zitiert sozusagen Hesekiel, oder? Ja, klar. Wie in der Vision von Hesekiel. Dort steht Tempel in Jerusalem und hier steht der Thron Gottes und des Lammes. Ich habe auch bei einem Kommentator gesagt, für uns ist das das Kreuz. Meine Güte. Okay. Lamm und Kreuz, ich finde das. Ist okay. Gottes Lebenswasser fließt und umspült alles. Entweder unter einem großen Baum durch, oder ein anderer hat geschrieben, nein, das sind viele gleiche Bäume, die beidseits des Stromes sind. Dafür kann ich kein Griechisch, um das zu erahnen. Alles ist sehr gut. Alles ist wie im Paradies. Es gibt keine Probleme mehr. Alles ist gelöst. Also was ist lebendiges Wasser? Wasser des Lebens. Wir haben es geklärt, oder? Das ist dieser Strom von Liebe und Geist von Gott durch uns zu anderen. Und das ist der Segen Gottes, der einmal die ganze Schöpfung dahin bringt, wo sie hin soll oder die neue Schöpfung bestimmen wird, wie es in Offenbarung beschrieben ist. Es ist das, was das Paradies wieder entstehen lässt. Na gut. Jetzt die zweite Frage. Wen interessiert das? Ich meine, immer nur diese Bilder und so. Also zum einen einfach mich, ja? Mich fasziniert sowas. Wir sind Gottes Geschöpfe. Wir haben unser Denken, unser Fühlen und wir machen irgendwas mit unserem Leben, aber was machen wir bloß? Und da motivieren uns Bilder, ja, Visionen, die motivieren uns. Ohne ein solches Ziel ist jede Aktivität reiner Aktionismus. Ja. Und ich möchte mich halt ausrichten lassen, ich möchte mich einordnen, einnorden lassen, von Gottes Wort. Und darin finden wir, so wie heute dargestellt, dass der Heilige Geist die Liebe Gottes in uns hinein und dann wieder rausfließen will. Wie eine Quelle lebensspendenden Wassers. Das finde ich motivierend. Wir können dort Leben entstehen lassen, wo vorher nur Salzwüste war. Das macht mich froh und zuversichtlich. Lasst uns das gemeinsam tun. Und wenn dann irgendwann aus Jerusalem tatsächlich dieses Wasser rausfließt, dann können wir sagen, wir haben schon immer gewusst. Aber ich denke, wir sollten nicht darauf warten, sondern vorher schon mal damit anfangen. Mit unserem kleinen bisschen Wasser, das wir so versprudeln können. Möge Gott uns helfen und dann freue ich mich auf die Nachbesprechung. Amen.